Herzlich willkommen, die Online-Familie und die Fernsehfamilie. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und mit dabei seid. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt, so kommst du zur Ruhe. Denn manche von uns müssen mal dringend zur Ruhe kommen. Du bist so dermaßen unruhig, dass du eigentlich keinen Spaß mehr hast, an nichts mehr. Okay, alles ist irgendwie anstrengend. Alles ist irgendwie anstrengend. Und ich frage jetzt nicht, wen das betrifft. Denn es betrifft Junge, es betrifft Alte, es betrifft Neue und es betrifft Leute, die schon länger dabei sind. Und das ist echt ein Problem. Okay, so meine Botschaft heißt also, so kommst du in die Ruhe hinein. Du bist nicht ausgeglichen. Ja? Du hast dauernd das Gefühl, was falsch gemacht zu haben und weißt gar nicht genau was. Ein Punkt ist der, dass deine Ansprüche so hoch sind, dass du ihnen selber nicht genügst. Okay, das ist so eine Sache. Wenn man dir eine Frage stellt, dann zuckst du zusammen und denkst fieberhaft über die Antwort nach. Völlig unentspannt. Bei der Arbeit hast du ein Projekt, noch ein Projekt und wenn jetzt noch ein drittes Projekt kommt, dann fällt dir der Kopf auf die Tischplatte. Okay, denn du steigest dich in jedes Projekt so hinein, dass du 150%ig dabei bist. Kennt jemand solche Leute? Also falls du nicht so bist, dann werden dir solche begegnen. Okay, und wir lernen ein wenig den Umgang mit solchen Leuten oder mit uns selber, wenn wir so sind. Die Sache ist nämlich die, du kannst dich so auf etwas konzentrieren, dass es dich so anstrengt, dass dir du um 5 am Nachmittag der Stift aus der Hand fällt, du rausgehst und sagst, endlich frei, endlich frei. Aber dann kommst du heim und dann fragt deine Frau, na, wie war es heute? Und du denkst dir, wie war es heute eigentlich? Und dann gehst du so ins Detail mit deinen Schilderungen über das, wie es war, dass dein Mann sagt, okay, fang an zu kochen oder irgendwie sowas sagt. Was das Nächste ist. Einkaufen macht dir auch keinen Spaß mehr. Weil nämlich, verstehst du, es ist alles nichts, was es da gibt. Du kommst dir beim Einkaufen vor, als ob du im Mülleimer wühlen würdest. In keinem Laden passt der Salat. In einem hat er blaue Flecken, braune Flecken. Im nächsten hat er blaue Flecken und du fragst dich, wo die jetzt herkommen. Im nächsten Laden hat er schwarze Punkte und du denkst dir, schwarze Punkte kann man auch. Das ist wie im Müllwühlen, verstehst du? Es ist anstrengend. Du hast praktisch keinen Spaß mehr am Einkaufen. Es ist irgendwie... Deine Kinder, die packen es auch nicht so richtig, denn du sagst ihnen schon die ganze Zeit, setz dich hin und sie machen schon 3 Stunden, 4 Stunden am Tag Hausaufgaben, aber es wird trotzdem immer nichts. Die sitzen scheinbar immer nur die ganze Zeit da wie die Zombies und schauen zum Fenster raus. Anstatt sich anzustrengen und die Vokabeln zu lernen und die Formen zu lernen, die müssen doch das erkennen. Man lernt doch fürs Leben und nicht für die Schule. Und du sagst es denen auch 3-mal am Tag mindestens. Und dann vergibt man, okay, wenn ich das anspreche, aber ich fühle mich einfach danach. Sex. Okay. Dein Ehemann will was von dir. Und dabei ist noch nicht mal Samstag, es ist noch nicht einmal 20 Uhr. Okay, was will der Typ jetzt? Also gut. Wir haben jetzt Spaß. Ja. Und du bist so unentspannt, dass es keinen Spaß macht. Okay, weil schau, wenn man so an die Sache rangeht, dann macht es keinen Spaß. Du bist nicht entspannt und der Herr möchte, dass du entspannt bist und entspannt wirst und mach mal so. Das ist also kein satanisches Zeichen, sondern das ist hawaiianisch. Das bedeutet, bleib locker. Okay? Nicht so, das ist wieder was anderes. Okay? Ja. Und demnächst kommen sie und machen so, ja? Ja, das ist auch nicht, also das ist Kiffen, verstehst du? Ich denke sowieso, diejenigen, die das beschlossen haben, dieses Gesetz, dass jetzt halt so Cannabis legal ist, die waren selber bekifft. Im Bundestag habe ich gelesen, ich weiß noch nicht, ob es stimmt, aber die Polizei hat gemeldet, im Bundestag ist es so, da können sie keine Drogenrazzien machen, denn auf 22 von 28 der Toiletten im Bundestag hat man Kokain nachgewiesen. Jetzt weißt du, wo diese Gesetze herkommen. Okay, die künstliche Entspannung. Sag mal, künstliche Entspannung ist auch nichts. Danke für dieses Amen, der ist die Frau von einem Arzt, ja. Künstliche Entspannung ist auch nichts. Wenn du erst einen 3/4 Liter Wein trinken musst am Abend, bis du dann endlich entspannt wirst. Leute, das ist keine Lösung. Und sich zu bekiffen ist auch keine Lösung bei deinem kriminellen, organisierten Drogenhändler deines Vertrauens da einzukaufen. Ja, das ist auch nichts. So, wir müssen also lernen mit Gottes Hilfe. entspannt zu werden. Ich habe extra ein entspannendes Bild hinter uns getan, ja, das uns nicht allzu sehr anspricht oder anstrengt. Amen. Oh Mann, lass mich noch ein bisschen stehen, okay? Du hast also wirklich, wirklich du legst höchste Maßstäbe an dich selber an. Wenn du putzen tust, dann kann das schon mal 8 Stunden dauern. Und du hast eine 3-Zimmer-Wohnung. Okay, kein Haus mit 8 Zimmern oder wie auch immer. Und das ist echt so eine Sache. Und wenn du dann, jetzt pass auf, das sind dann die Charakterdeformationen, wenn du dann hergehst und Gast bist bei jemandem, dann kommst du mit einem unentspannten Wesen an und dein prüfendes Auge schaut und sieht sofort, da ist nicht richtig gestaubsaugt worden. Da liegt auch noch Dreck. Ich frage mich, wie es in dem Schrank aussieht. Schau, wenn du solche Gedanken hast, dann bist du nicht mehr entspannt. Dann bist du nicht mehr auf Besuch. Du bist dann auf Prüfung. Okay? Wie ein Polizist. Und wenn du kein Polizist auf Prüfung bist, dann lass das. Aber gut, wir arbeiten dran. Na, und dann schaust du auf den Tisch und denkst dir, wie gibt's denn das? 3 weiße Teller und 1 blauer. Wieso ist da jetzt 1 blauer Teller? Wenn man Gäste hat, dann hat man keine blauen Teller, dann hat man einheitlich weiße oder blaue. Haben die nicht genug Teller oder was? Und dann das Nächste. Die Getränke, die stehen alle zur Rechten des Tellers. Was jetzt aber, wenn da ein Linkshänder dabei ist bei den Gästen? Dann müssen die links stehen. Haben sich die nicht informiert, sag mal. Merkt ihr was? Auf diese Art und Weise kannst du dich hineindenken in immer größere Perfektion. Und manche von uns sind Perfektionisten und leiden drunter, leiden wie die Hunde. Und der Herr sagt zu dir heute Morgen, pass auf, du versuchst vollkommen zu sein und wirst es nicht schaffen. Und mit deinem Vollkommenheitsstreben machst du dich dermaßen unbeliebt, dass du es vergessen kannst. Die verkaufen dich bei der nächsten Gelegenheit nach Ägypten als Sklave. Wenn ich Zeit habe, komme ich noch drauf. Okay? Denn besser und so, das ist nichts. Die sind nichts wirklich. Du weißt immer genau, was die anderen falsch machen. Und dann wunderst du dich, wenn dich keiner mehr leiden kann. Dass du immer der Außenseiter irgendwie bist. Du einfach öfter die Klappe halten. Du sagst, ja, das ist nicht so leicht. Glaube ich dir. Deswegen arbeiten wir nicht an deinem Mund, sondern an deinem Herzen. An der Entspannung in deinem Herzen. Machen wir nochmal so. Na? Das sind jetzt keine Teufelshörner, sondern das heißt locker bleiben. Amen. Falls sich meine Botschaft anstrengt, schau einfach auf den ruhigen See hinter mir. Schau, das Problem ist folgendes. Paulus, der Apostel Paulus, der spätere Apostel Paulus, als er noch Saul von Tarsus war, der war ein 150-prozentiger. Er sagt es von sich selber. Er war mehr vertieft in die Schriften der Väter. Er hat die besser gekannt als alle anderen. Er hat alle anderen ausgestochen mit seiner Weisheit. Und dieser 150-prozentige Unentspannte, der ist darüber zum Verfolger geworden. Der ist nicht zum besseren Menschen geworden, sondern zum schlechteren. Hältst du es aus? Wenn dem mal einer gesagt hätte, ja, oder Gebet, schau, das ist das Nächste, Gebet. Okay, beten, muss ja beten, soll ja beten, will ja auch beten, denn beten ist einfach das christliche Ding. Was beten? Was Neues fällt dir nicht ein. Also spulst du dieselbe Liste wie jeden Tag ab. Spulst eine Liste ab, liest vielleicht noch einen Psalm und nimmst den als dein Gebet her, o Herr, dies, das und jenes. Und dann hast du fertig gebetet. Jetzt kommt Bibellesen dran. Du liest das Wort Gottes, denn es sollst du ja machen. Es ist ja erbaulich, Bibel zu lesen. Nur, so wie du Bibel liest, bringt dir das überhaupt gar nichts. Für dich ist das eine Pflichtübung. Du willst es machen, du musst es machen und dann denkst du angestrengt über das nach, was da steht und du kommst einfach nicht drauf, weil du zu verkrampft bist. Du musst da locker werden. Und du sagst, es ist viel leichter gesagt als getan. Wohl. Schau, eine der schönsten Stellen in der Bibel, im Alten Testament, ist eine Geschichte aus dem Leben von David, König David. Bevor ich zu David komme, lass mich ganz kurz einen anderen Mann anschauen. Einen Mann namens Mephibosheth. Mephibosheth. Habt ihr schon mal von Mephibosheth gehört? Mephi? Okay. Den findest du im 2. Samuel Kapitel 9. Und auch vorher schon. Der war ein Enkel des Königs Saul. Saul war der König, den Gott verworfen hat. David hat er an seine Stelle gebracht. David war aber ein guter Freund des Sohnes von Saul, nämlich Jonathan. Die haben sich geliebt wie Brüder. Und die haben einen Bund miteinander gemacht. Wenn mir was passiert, kümmerst du dich um meine Kinder Und wenn dir was passiert, kümmere ich mich um deine Kinder. In Ewigkeit soll ein Bund zwischen uns sein, ein Bund des Friedens. Wir sind einfach gute Freunde und wir wollen, dass unsere Familien in Ewigkeit befreundet sind. Das ist in Ordnung, das ist gut. Amen. Besser als eine Blutfehde. Ne, wie die Hatfields und die McCoys aus dem Wilden Westen. Ich habe schon irgendwann mal drüber geredet. Müssen wir jetzt nicht mehr machen. Die haben sich angefeindet und dann ewig, Jahre, Jahrzehnte lang bekämpft. Haben die nicht gemacht. Die haben gesagt, wir machen einen Bund des Friedens miteinander. Das ist wunderbar. Dann allerdings hat Saul begonnen, Krieg gegen David zu führen und David hat ganz, ganz schlechte Presse bekommen in ganz Israel. Richtig, richtig schlechte Presse. David, ja, er war der beste General, ja, er hat unsere Probleme gelöst, aber er hat sich dann irgendwie abgewendet und der König will ihn einfach nicht mehr. Und es ist also böse, böse, böse. Denn wenn er nicht böse wäre, dann wäre der König ja nicht hinter ihm her. Na, das ist ein Zirkelschluss. König ist hinter ihm her, weil er böse ist. Und er ist böse, weil der König hinter ihm her ist. Ganz klar. Das will, der Wille des Königs passiere. Und Jonathan kann nicht groß was machen. Er schimpft mit seinem Vater immer wieder. Aber der König, der jagt David jetzt durch die Prärie und ist jahrelang, ja, mehr als 10 Jahre. Er erwischt ihn nie, was gut ist. Nur, jetzt passiert was. Der König Saul und auch Jonathan, alle beide, die kommen im Krieg um. Die Philister bekämpfen sie und beide fallen unterm Schwert. Und jetzt ist natürlich der Schrecken groß. Du meine Güte, jetzt kommt David und massakriert uns, sagt man am Hof von Saul. Denn der ist ja der Saul, der ist ja der Feind. Den hat Saul bekriegt und jetzt, wo er die Macht hat, wird David den Saul bekriegen und seine Familie. Wir sind geliefert und dann fliehen die alle. Sie fliehen so schnell, wie sie nur können, vor David, vor seiner Rache, aus Angst. Und da ist auch der Mephibosheth dabei, der Sohn Jonathans, mit dem David einen Friedensbund hat. Und das Kindermädchen ist so nervös, dass sie ihn fallen lässt und er fällt die Treppen runter, überschlägt sich und seine Beine sind gelähmt. Das Kind schreit, ja, der Palast brennt, sie packt das Kind, sie reiten davon. Und jetzt ist die Mephibosheth Jahre und Jahrzehnte lang, nicht Jahrzehnte lang, Jahre lang, vielleicht Jahrzehnte lang, ist auf jeden Fall jetzt von der Bildfläche weg. Er ist einer von der verbotenen Familie. Und jetzt hat er, er ist zwar alter Adel, aber er hat keine Macht mehr. Er hat kein Geld mehr, er ist ein Niemand. Er lebt als armer, abgerissener Mann, gelähmt, in dem Haus eines Fremden. Er ist ein geduldeter Außenseiter. Und jetzt tut er natürlich Werke, um über die Runden zu kommen. In anderen Worten, er versucht irgendwie, sich zu ernähren. Und was macht er? Er kann sich ja nicht anmelden, verstehst du? Er kann nicht auf die Arbeit gehen, denn dann will das Finanzamt ja was von ihm und dann findet man raus, wer er ist und dann wird er ans Messer geliefert und dann holt David ihn und die Polizei und es ist alles ganz schlimm und so muss er also im Untergrund leben. Und so lebt er bei einem Mann in der Wüste in einer Stadt namens Lodebar. Lodebar heißt ohne Wort. Er ist ohne ein Wort Gottes, er ist ohne Kenntnis und Wissen des Friedensbundes zwischen David und seinem Vater. Er weiß nichts davon. Stattdessen schaut er jetzt, dass er über die Runden kommt. Arm, gelähmt, gejagt. Er hat schlechte Karten. Amen. Wir verstehen, dass der Mann unter Stress ist. Wir verstehen, dass der Mann unentspannt ist, dass er unter Druck steht. Und der, um über die Runden zu kommen, der geht tatsächlich an den Mülleimer hin und sucht nach, was da drinnen ist. Denn wenn ihm niemand was gibt, ja, dann verhungert er zum Schluss. Und so hat er also ein wirklich elendes Leben, ein elendes Leben. Der ist so unentspannt unterwegs wie du. Also dem ging es wirklich schlecht, nur bei dir ist es im Kopf. Okay, du fühlst dich auch so unter Druck und du fühlst dich auch einfach nicht gut. Arbeit macht keinen Spaß, Familie macht keinen Spaß, Kinder macht keinen Spaß, Sex macht keinen Spaß, Einkaufen macht keinen Spaß. Ja, und dem Mephibosheth ging es so. Aber David, dem es wirklich gut geht, dem der Herr Gelingen gibt, der die Feinde, die Saul besiegt haben, selber besiegt. Er besiegt die Philister. Kein Thema mehr. Alle anderen machen Frieden. Und jetzt denkt sich David, gibt es nicht noch irgendwo einen Nachfahren von Jonathan, dass ich dem Güte erweisen möge, um Jonathans Willen. Und so lässt er also seinen Geheimdienst da nachforschen. Und man kommt drauf, da gibt es tatsächlich einen. Der heißt Mephibosheth und der wohnt in der Wüste. Und er ist ein Ausgestoßener, er lebt undercover. Ihm geht es nicht gut, er ist nicht entspannt. Und David sagt, lasst ihn kommen. Und Mephibosheth kommt rein, ja, reingerollt in seinem Rollstuhl. Und als er dann vor dem König ist, wirft er sich vor ihm nieder. Und David sagt, Mephibosheth, so abgerissen wie der aussieht, schlechte Kleider, schon länger nicht mehr geduscht, ja. Gerade die Hände sind sauber, denn wenn du zum König gehst, könnte ja sein, dass du ihm die Hand schüttelst. Er sagt, Mephibosheth. Und er sagt, dein Knecht. Und er sagt jetzt, Mephibosheth, hör zu, ich adoptiere dich. Mephibosheth, der am Boden liegt, ja, am kalten Marmor des Palastbodens, der blinzelt hoch und sagt, hä? Und David sagt, ja, ich adoptiere dich. Okay, du kriegst jetzt neue Klamotten. Wir stecken dich jetzt erst einmal ins Bad, ins Dampfbad und dann schrubben wir dich und dann kommst du zum königlichen Friseur. Dann kriegst du Maniküre und Pediküre kriegst du auch, hast du nötig. Und dann setzt du dich unter die Söhne des Königs und dann isst du in Zukunft von meinem Tisch. Du isst in Zukunft von meinem Tisch. Und Mephibosheth ist total platt. Denn das Bild von David, also das reale Bild von David, ist ein völlig anderes als das Bild von David in seinem Kopf. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt bei dir. Dein Bild von Gott ist ein völlig anderes Bild, als es der Realität entspricht. Gott ist gnädig und barmherzig. Er ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Und bei dir ist er ein strenger Zuchtmeister. Bei dir ist er jemand, der Perfektion verlangt. Und Mephibosheth, schau, der ruht jetzt von seinen Werken. Der muss jetzt nicht mehr im Mülleimer schuppen gehen. Der muss jetzt nicht mehr abgetragene Klamotten tragen oder irgendwie sowas, sondern der sitzt jetzt am neben dem König und ist mit dem unter den Königssöhnen. Der ist jetzt befördert worden, der ruht jetzt von seinen Werken. Versteht ihr, was ich meine? Der muss jetzt nichts mehr tun, um sich erstens selber zu ernähren, was eine interessante Sache ist, aber vor allem muss er sich keine Gunst mehr erwerben beim König, dass der König ihn leben lässt. Sondern der König hat ihm jetzt Gunst erwiesen. Er ist jetzt in Harmonie, er ist jetzt in Ordnung mit dem König. Und der König versorgt ihn. Und ich sage dir jetzt mal was, das ist ein Gleichnis. Du bist Mephibosheth, David ist Jesus. Und Gott hat dich angenommen, weil du einen Bund mit Jesus eingegangen bist. Schau, Jesus hat einen Bund mit Gott, so wie David einen Bund mit Jonathan hatte. Wir passen aufeinander auf. Wir haben gerade Abendmahl gefeiert. Abendmahl ist genau der Vollzug dieses Bundes. Wir leben im neuen Bund. Und schau, im Bund heißt's, ein Bund ist ein Vertrag. Und in dem Vertrag steht drinnen, in unserem Vertrag steht drinnen, alles, was mein ist, ist dein. Und alles, was dein ist, ist mein. Alles, was Gott gehört, ist deins. Wenn alles, was dir gehört, Gott gehört. Das ist keine Einleitung zu einem Opfer, keine Panik. Okay? Sondern mir geht's hier ums Prinzip. Du gibst Gott dein Leben und Gott gibt sein Leben für dich. Bedeutet, du musst dich jetzt nicht mehr anstrengen, sondern du bist bereits angenommen. Schau, die wichtigste Beziehung überhaupt in deinem Leben, die ist in Ordnung, wenn du Jesus angenommen hast. Du bist dann in Ordnung mit Gott und der Herr sitzt auf seinem Thron und macht so. Okay, und sagt, entspann dich. Es ist alles gut. Du bist angenommen. Du musst nichts mehr tun. Du kannst jetzt ruhen von deinen Werken. Jesus hat die Strafe für dich getragen. Wenn du jetzt nur noch 100%ige Leistung bringst und nicht mehr 150%ige, dann ist es gut. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sag in deinem Herzen heute Morgen, ich bin in Ordnung mit Gott, denn Jesus lebt in mir und sorgt dafür, dass ich im Einklang und in Harmonie bin und dass ich angenommen bin von Gott. Du sitzt jetzt wie Mephibosheth am königlichen Tisch und kannst da zulangen. Also das Essen ist buchstäblich, ist dann ein Symbol für Gebetserhörungen. Du siehst deine Verheißung im Wort Gottes, du willst sie, du langst zu, du glaubst sie, dankst Gott und dann spachtelst du. Ja. Das ist dein Verhältnis zu Gott. Es ist ein völlig anderes, als viele, viele Christen es haben. Für viele ist das christliche Leben eine Anstrengung, weil sie nicht entspannt dabei sind, weil sie das nicht gern machen, sondern weil sie das Empfinden haben, sie müssen das machen, um Gott irgendwie zu gefallen. Hör zu, wenn du Jesus angenommen hast, gefällst du Gott bereits. Das ist alles. Wenn du dann tot umfällst, kommst du in den Himmel. Das ist in Ordnung. Du musst dir den Himmel nicht mehr verdienen. Du musst dir die Gunst Gottes nicht mehr verdienen. Du kriegst sie geschenkt. Bedeutet, du kannst dich innerlich entspannen. Die wichtigste, entscheidendste Beziehung deines Lebens ist die zu Gott. Denn er entscheidet, ob du in den Himmel gehst oder zur Hölle fährst. Und wenn er zu dir sagt, hey, du bist in Ordnung, du gehst in den Himmel, dann kannst du dich entspannen. In dem Moment ist alles anders. In dem Moment kannst du auf die Arbeit gehen und kannst sagen, okay, Herr, du kennst meine Tendenzen, ein 150-Prozentiger zu sein, aber Herr, ich verzichte jetzt mal auf meine eigene Brillanz. Herr, du lebst in mir. Der größere Arbeiter ist in mir. Größer ist der Arbeiter in mir und die Begabung in mir als die Aufgabe, die in der Welt ist. Herr, du inspirierst mich jetzt und gibst mir die Kraft und die Fähigkeit und die Inspiration, meine Aufgabe gut zu erfüllen. Dann probierst du nicht mehr und ackerst nicht mehr so konzentriert, sondern dann hängst du locker. Und in dieser Entspannung schau, in dem Moment, in dem du entspannt wirst, kommt die Kraft Gottes und plötzlich ist das alles leicht. Und weißt du was? Die Arbeit macht dir zum Schluss Spaß. Es ist keine Strafarbeit mehr. Es macht plötzlich Spaß. So, du bist angenommen. Und das ist doch wunderbar, das ist doch gut. Amen. Okay, lass mir das ein bisschen vertiefen. Wir haben neulich jetzt Ostern gefeiert. Was an Ostern passiert ist, ihr Lieben, ist natürlich so, dass Jesus dort am Kreuz hing und uns die Gotteskindschaft erkauft hat. Er hat sein Blut vergossen zur Vergebung unserer Sünden. Sein Leib ist zerschlagen worden zu unserer Heilung. Das sind alles wunderbare Dinge. Aber genau genommen, hör mal, genau genommen war das nichts weiter, in Anführungszeichen, als ein Ausbildungsschritt für Jesus für seine ewige Aufgabe als unser Hohepriester. Lass mich mal ein Wort über unseren Hohepriester sagen. Im Römerbrief Kapitel 8, Vers 34, da heißt, dass Jesus ewig lebt, um sich für uns zu verwenden. Nicht gegen uns, sondern für uns. Er gibt uns ständig seinen Geist. Er inspiriert uns ständig für jede Aufgabe. Also mein Vorschlag ist, bet mal, bevor du auf die Arbeit gehst und sagst, Herr, ich gehe nicht an diese Sache, an meinen Schreibtisch oder an meine Maschine oder was auch immer, ohne deinen Segen. Herr, ich empfange jetzt Danke, denn du, Herr, bist mein Hohepriester, du verwendest dich für mich und ich brauche jetzt halt so hier Energie für die Arbeit und du gibst sie mir. Danke, Herr. Beim Einkaufen genauso. Herr, ich gehe heute nicht wieder zu drei verschiedenen Läden wegen dieses blöden Salats. Herr, du zeigst mir jetzt einen, du schärfst meine Augen und zeigst mir. Du, Herr, du gibst mir Gelingen. Du gibst mir Gelingen überall, wohin ich gehe. Deine Engel, die gehen mir voraus und die sortieren den Salat hin, dass ich den richtigen finde. Bei Gott, ich werde den richtigen finden. Halleluja. Und ich sag dir mal was. Du wirst dann interessante Erlebnisse haben. Denn du bist dann plötzlich nicht mehr in eigener Anspannung, sondern du bist an dem Glauben unterwegs. Und das ist eine völlig andere Sache. Plötzlich bist du entspannt und kannst durchs Leben gehen mit einer gewissen Elastizität. Okay, in den Beinen. Und es ist gut für dich, das ist gut für dich. Viel zu viele, die gehen mit aufgerissenen Augen und verkniffenen Mündern durchs Leben. Musst du nicht machen. Stell dir mal das Gesicht Jesu vor. Mach mal die Augen zu. Stell dir mal das Gesicht Jesu vor. Und dann mach mal sein Gesicht nach. Ja? Bringt ein Lächeln auf sein Gesicht, denn Jesus lächelt wahrscheinlich dich an. Na, er hat ja, verstehst du, für deine Unvollkommenheiten bezahlt. So, lass mich nochmal zu Mephibosheth zurückkommen. Mephibosheth sitzt jetzt am Tisch des Königs. Er ruht von seinen eigenen Werken. Er muss sich selber nichts mehr beweisen. Er muss anderen nichts mehr beweisen. Er muss nur noch Gott etwas beweisen. Und Gott lässt sich Sachen beweisen. Gott ist gut zu ihm. Gott fördert ihn. Gott liebt ihn. Er ist immer noch behindert. Er ist immer noch nicht vollkommen. Er kann immer noch nicht aus eigener Kraft laufen. Aber das macht nichts, denn der Herr ist sein Bein. Und du kommst dir vielleicht auch vor, als ob du eine Behinderung hättest. Dann hör mal zu. Wir alle haben irgendwo eine Behinderung, okay? Wir alle haben irgendwo einen Schaden. Egal, was dein Hau ist, der Herr, der nimmt dich trotzdem an. Auch mit diesem Unfall. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss da noch unbedingt jetzt drauf eingehen. Also wir haben einen Hohepriester, der sich für uns verwendet. Amen. Aber jetzt lass mich mal auf jemanden zu sprechen kommen, der hochbegabt war. Der wirklich 150-prozentige Leistung gebracht hat, der von seiner Gabenausstattung besser war als alle anderen, der das aber den Leuten dann auch unter die Nase gerieben hat und der dann furchtbar gelitten hat, der in höchste Ämter aufstieg, der größte Erfolge hatte und trotzdem eine tiefe Wunde in seinem Herzen. Ich spreche von Josef. Josef, seine Geschichte in der Bibel beginnt im 1. Mose Kapitel 37 und zieht sich dann bis zum Schluss. Der war der Begabte von den Söhnen Jakobs. Er hatte 12 Söhne. 11 haben nicht wirklich was getaugt. Einer, Josef, der war überbegabt. Ja, der war phänomenal, der war fantastisch. Nur das Problem war, dass er sich das hat raushängen lassen. Er konnte besser organisieren als alle anderen. Das steht jetzt nicht explizit in der Bibel, aber du siehst es. Wenn ein Gefangener vor einen Pharao, einen Weltbeherrscher, gebracht wird und dieser Weltherrscher, dieser Großmachtsfürst, diesem Gefangenen dann nach einem Gespräch, nach einer Stunde Gespräch, die Regierungsgeschäfte übermittelt, dann garantiere ich dir, irgendwas war in diesem Mann, das den überzeugt hat. Glaubst du das? Der hat sofort einen Plan gehabt, der hat das Problem erkannt, hat das Problem durchdrungen, hat sofort einen Plan erkannt, hat gehabt, wie man dieses Problem abstellt. Das hatte der drauf. Und es kam ja nicht erst über ihn, als er vor Pharao stand, sondern der war so. Der hatte auch die entsprechenden Träume. Seine Eltern und seine Geschwister, die verbeugen sich vor ihm. Er wird mal der Chef der Firma. Stellt euch jetzt schon mal drauf ein. Ich habe geträumt, Gott hat mir einen Traum gegeben, ihr habt euch alle von mir verbeugt. Ich war der Big Boss der Firma. Wenn ihr nicht zu mir seid, kriegt er zum Jubiläum eine goldene Uhr. Ja. Gewöhnt euch schon mal dran, ich werde derjenige sein, der das Sagen hat. Warum? Weil ich es einfach kann. Ich kann verhandeln, ich kann planen, ich erfasse Probleme schneller als ihr und die Lösung habe ich einfach so auf der Hand. Das hat nicht dafür gesorgt, dass der dann besonders populär war in seiner Familie. Sondern die haben ihn gehasst. Die haben ihn aus Neid verkauft in die Sklaverei nach Ägypten. Vorher haben sie sich überlegt, ihn umzubringen. Sie haben es nicht gemacht, sie haben ihn stattdessen verkauft. Und dort, erst in der Zisterne, als er erkannt hat, wie sehr er gehasst wird von seiner eigenen Familie, von denen, die ihn am meisten hätten lieben sollen und am meisten hätten fördern sollen, ist er am meisten gehasst worden. Es hat eine tiefe Wunde in sein Herz gerissen. Aber er hat sich gedacht, hey, ich habe geträumt und diese Träume waren von Gott und ich werde mich nicht unterkriegen lassen. Ich werde mich nicht unterkriegen lassen. Gott ist mit mir. Wer kann gegen mich sein? Auch wenn ich jetzt Sklave bin, ich werde aufsteigen, weil ich es einfach kann. Und er ist aufgestiegen. Er wurde gekauft von einem Mann namens Potiphar und dort in dessen Haushalt ist er aufgestiegen, zum Herrn über seine Güter geworden. Dann ist er fälschlich der Vergewaltigung angeklagt worden, musste deswegen ins Gefängnis. Dann ist er im Lauf der Zeit zum Leiter des Gefängnisses geworden. Wie viele Gefangene kennst du, die zum Chef des Gefängnisses werden? Also der Mann, der hatte es wirklich drauf, der hatte es wirklich drauf. Aber er ist furchtbar gedemütigt worden, ja. Und es ist oft so, dass besonders Begabte besonders gedemütigt werden. Dass Leute, die es besonders drauf haben, es besonders schwer haben eine Zeit lang. Und ich spreche zu manchen von uns, die wirklich, wirklich begabt sind. Aber du wirst nicht in deine eigentliche Bestimmung hineinkommen können, bevor du nicht entspannt bist. Bevor du nicht locker wirst, bevor du nicht aus der Kraft Gottes deine Werke tust und nicht mehr aus eigener Kraft. Denn an Gottes Segen ist alles gelegen. Und mit seinem Segen kannst du in 5 Minuten mehr machen, als in deiner eigenen Brillanz in 50 Jahren. Frag Mose. Er steigt also auf. Er ist wirklich, wirklich erfolgreich. Und zum Schluss wird er also zum Herrscher des ägyptischen Reiches. Nur der Pharao ist noch über ihm. Und er kann sich jetzt völlig ausleben. Er kann seine Begabungen völlig ausleben. Es ist super. Aber wenn er an seine Familie daheim denkt, dann tut ihm immer noch das Herz weh. Wenn er an seine Geschwister denkt, dann denkt er, wie die wohl jetzt drauf sind. Ob sie mich immer noch so hassen. Ob sie sich in der Zwischenzeit vielleicht gebessert haben, er weiß es nicht. Bis dann eines Tages seine Geschwister vor ihm stehen und er erkennt sie, aber sie erkennen ihn nicht mehr. Das letzte Mal hat er aus 1000 Wunden geblutet, seine Klamotten waren zerrissen und sie haben ihn in ein Loch geworfen. Und jetzt ist er parfümiert und frisiert, jetzt hat er einen teuren Anzug an, jetzt hat er eine goldene Uhr am Handgelenk, jetzt ist er der mächtigste Mann der Welt. Alle anderen leiden Hunger, nur sein Volk nicht. Und jetzt kommt seine Familie und will von ihm Essen kaufen. Und er ist nicht begeistert. Er kämpft jetzt mit sich. Soll ich sie behandeln, wie sie mich behandelt haben? Oder soll ich mich verhalten, wie sich Jesus verhalten würde? Lasse ich die jetzt leiden oder nicht? Und er triezt sie ein wenig. Okay? Ich kann jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen. Er will nachschauen, was für einen Charakter sie haben. Und er stellt im Lauf der Gespräche fest, dass sie sich wirklich geändert haben. Dass sie sich tatsächlich geändert haben. Sie sind jetzt milder. Die Wehklagen des Vaters, die haben ihre Seelen mürbe gemacht. Sie haben sich tausendmal, eine Million Mal vorgeworfen, ihren Bruder zu verkaufen. Ihr Gewissen hat angeschlagen. Sie haben sich verändert. Sie haben sich gesagt, wenn wir noch einmal in dieser Situation wären, dann würden wir das jetzt anders machen. Gott straft uns für die Taten, die wir an unserem Bruder verbrochen haben. Und wenn sie sich so untereinander besprechen, hört Josef sie und versteht sie. Er versteht ja Hebräisch. Und er merkt, die haben sich geändert. Und dann kommt der Zeitpunkt, als er alle anderen rausgehen lässt, die ganzen Hofbediensteten rausgehen lässt, und dann gibt er sich seinen Brüdern zu erkennen. Und Josef bricht zusammen und er heult laut, er heult wie ein Schlosshund. Die Ägypter hören ihn heulen. So groß war die Wunde, so groß war der Schmerz dieser super, ultra erfolgreichen Menschen. Der hat alles gehabt, was sich Geld kaufen konnte. Der hatte Macht, der hatte alles. Macht, Geld, eine hübsche, prominente Frau, alle diese Dinge hatte er. Und trotzdem hat er diesen gewaltigen Schmerz gehabt wegen seiner Familie. So, ich mache also keinen Vorwurf, wenn du auch so einen Schmerz in der Seele hast. Bei Josef ging es gut aus. Bei Josef ging es gut aus. Er hat sich seiner Familie zu erkennen gegeben. Die war natürlich völlig bestürzt, denn jetzt waren sie in seiner Hand. Ein Wort und die sind tot. Aber er lässt sie leben. Er sieht, dass sie jetzt ganz anders sind. Er sieht, dass der Juda, der ihn verkauft hat, jetzt bereit ist, sein Leben für den Benjamin hinzugeben, für ihn ins Gefängnis zu gehen. Die haben sich geändert und er bricht zusammen und er ist so froh, er ist so begeistert. Und er sagt, macht euch keinen Kopf, es ist in Ordnung. Gott hat mich zur Erhaltung des Lebens vor euch hergesandt. Ja, ich habe Mist mitgemacht, ihr habt furchtbare Verbrechen an mir begangen, aber Gott hat es alles gewendet zum Besten, er hat es zum Besten gewendet. Und zum Schluss liegen sie sich in den Armen und versöhnen sich. Sie versöhnen sich, das ist wunderbar. So, mein Vorschlag. Wenn du ein 150-prozentiger bist, ja, und es besser kannst als alle anderen und allen anderen immer sagst, was sie machen sollen, dann kann es sein, dass sie dich zum Schluss so abservieren, dass du deswegen darüber verletzt wirst, so wie Josef. Dann kannst du dafür beten, dass da eine Versöhnung irgendwann stattfindet. Und es ging bei Josef ja gut aus, es ging bei Josef gut aus. Aber wisst ihr, bei wem es nicht gut ausging? Bei Jesus. Jesus hat mehr oder weniger das erlebt, was Josef auch erlebt hat. Juda hat Josef verkauft. Judas hat Jesus verkauft. Seine Brüder, die Brüder von Josef, sind davon gelaufen, als es drauf ankam. Und die Brüder von, also die Jünger von Jesus sind davon gelaufen, als es drauf ankam. Einer hat sich ein wenig für ihn verwendet, nämlich Ruben seiner Zeit. Und wir wissen, dass Johannes ihm nachgefolgt ist von Ferne. Verstehst du, wenn wir da jetzt das machen wollten, könnten wir sehen, dass da große Parallelen sind zwischen den beiden. Josef war der mit dem bunten Gewand. Na, mit dem bunten Rock, wenn ihr euch erinnert. Der hatte so viele Begabungen, dass sein Vater ihn besonders angezogen hat. Jesus hatte auch einen bunten Gewand, ein buntes Gewand an, nämlich den Heiligen Geist. Die Fähigkeiten und die Gaben des Geistes Gottes. Er hat geheilt, gepredigt, er hat Wunder getan, alles Mögliche hat er gemacht. Und so wie Josef beneidet wurde und verkauft wurde, so hat man Jesus verkauft und hat ihn dann umgebracht. Und bei Josef ging es gut aus, aber die Familie Jesu, die Israeliten, die Juden seiner Tage, die haben sich nicht zu Jesus hingewendet. Seine Jünger ja, eine kleine Gruppe von Juden damals ja. Aber der hat es nicht so gut gehabt. Was machen wir, wenn es uns geht wie Jesus? Schau, Jesus hat seinerzeit zu Jerusalem gesagt, Jerusalem, Jerusalem. So oft habe ich versucht, euch zu versammeln unter meine Flügel zum Schutz und ihr habt nicht gewollt. Siehe, eure Stadt wird euch überlassen werden, bis ihr sagt, gelobt seid ihr, der kommt im Namen des Herrn. In anderen Worten, Jerusalem wird jetzt preisgegeben. Der Christus wird gekreuzigt und als Strafe dafür wird Jerusalem jetzt preisgegeben, wird zerstört werden, bis Israel sagt, gelobt seid ihr, der kommt im Namen des Herrn, bis sich Israel bekehrt. Das ist einer der Gründe für die vielen Probleme, die dieses Volk hat. Seid ihr noch da? Was ist, wenn es dir so geht wie Jesus, wenn es da keine Versöhnung gibt, sondern wenn es richtig blutig wird? Okay, bei dir wird es nicht blutig natürlich. Es ist, du hast keine Garantie, dass es mit den Leuten nicht, also wieder gut wird. Dann überlass das Gericht Gott. So wie Jesus das gemacht hat. Jesus hat gesagt, okay, wenn ihr mich nicht wollt, es gibt andere, die mich wollen. Er hat sich dann von den Juden weggewendet und hat sich den Römern geoffenbart. Er hat sich den Afrikanern geoffenbart. Hier in Afrika, ihr wisst es, der äthiopische Kämmerer. Na, und Cornelius, der Römer. Und dann ist das Evangelium in alle Welt gegangen. Und dort haben Menschen Jesus angenommen als den Erlöser. Aber eines Tages, es ist geweissagt, eines Tages wird werden die Juden sich mit Jesus versöhnen. Eines Tages wird dieses Volk Jesus als den Messias bekennen. Und dann werden sich die auch in den Armen liegen. Jesus ist aufgestiegen, hat sich zur Rechten des, nicht des Pharao, sondern des zur Rechten Gottes gesetzt. Aber eines Tages wird Jesus kommen und die Juden und Jesus werden sich miteinander versöhnen. Er wird ihr Messias sein. Ja, das ist alles geweissagt. Dann endlich ist alles gut. Das ist unser Gebet, dass da alles gut wird. So, die Sache ist die, denk dran, du hast einen Hohepriester, der sich verwendet für dich, was bedeutet, dass dir Gelingen geschenkt ist. Wenn du locker bleibst und nichts aus eigener Kraft machst, sondern den Herrn mit einbeziehst in deinen Tag, in deine Taten, egal was es ist, von der Küche zum Einkaufen, zur Kindererziehung, zur Arbeit, zu allem, dann fängst du an, lockerer zu schwingen und dann wird es besser mit dir. Und dann erlebst du plötzlich die Gegenwart Gottes und seine Hilfe wie nie zuvor. Amen. Werke. Lass mich, wenn wir gut in der Zeit liegen, lass mich noch eine Sache angehen hier. Wir haben gestern eine Beerdigung gehabt. Jemand ist gestorben an einer Krankheit im Alter von 63. Was sagst du den Leuten dann? Ich habe ihnen gesagt, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, wie alt wir sind, wenn wir sterben, denn wir alle haben ein Ablaufdatum. Wir alle werden eines Tages mal ruhen von unseren Werken. Paulus sagt im Philipper Kapitel 1, Vers 21, Leben ist Arbeit. Sterben ist Gewinn oder Sterben ist Zahltag. Ich dachte mir, das ist ein interessanter Gedanke. Ja? Da sind wir dann zur Ruhe gekommen, endgültig. Der Herr ist unser Hohepriester, er verwendet sich für uns. Wenn Jesus noch nicht dein Hohepriester ist und sich noch nicht für dich verwendet, dann frage ich dich, auf was wartest du? Der Herr wartet auf dich. Lad ihn in dein Leben ein und dann schau, was passiert. Und ich gebe dir jetzt die Gelegenheit, ihn einzuladen. Bitte einfach mit. Wir beten alle miteinander. Amen. Lasst uns miteinander beten. Sag mit mir, Herr Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Leben und mach mich neu. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du jetzt von neuem geboren. Hast du die Sohnschaft angenommen, bist jetzt am Tisch des Königs ein adoptiertes Kind und gehörst mit zur Familie. Amen. Gottes Segen.